Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge Nummer, weiß ich nicht, sagt Marcel gleich. Ich bin nämlich den zweiten Tag aus dem Urlaub zurück. Ich habe noch eine leicht raue Schützenfeststimme. Also heute lasse ich mich auf jeden Fall von Marcel und unserem Gast durch die Folge tragen. Schön, dass du da bist, Marcel, und dass wir mal wieder einen Podcast machen dürfen nach einem ewig langen Urlaub.
Jetzt muss ich ja eigentlich sagen, schön, dass du da bist, dass du den Weg aus dem Urlaub hier wieder hingefunden hast, weil einer musste ja hier weiterarbeiten. Und was ich vielleicht noch anmerken möchte, es gibt ja viele Leute, die fahren in der Zeit der Sommerferien in den Urlaub und kommen braun wieder.
Das kommt rot wieder.
Das ist bei dir nicht der Fall. Also das hat ein bisschen gefehlt. Man könnte meinen, du warst einfach 3 Wochen in deinem Arbeitszimmer und hast alles ausgeschaltet.
Bildschirmräume.
Aber man hatte mir gesagt, du warst auch mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Sehe ich bis jetzt noch nicht viel von, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, uns wieder besser kennenzulernen nach deinem Urlaub.
Ja.
Von daher, ja, schön, dass du es wieder geschafft hast in unser Studio, Folge 86. Das heißt, 14 noch, dann feiern wir großes Jubiläum. Ich weise dich nochmal drauf hin. Du hast mir versprochen, dass du diesmal Kuchen backst.
Kuchen kommt.
Trag dir das schon mal ein. Ne? Man kann das ja schon mal absehen. Das ist ja nicht mehr so viel. Ne? Alle 2 Wochen neue Folge. Alle 2 Wochen mal wieder eine Aufnahme.
Ich rechne das nachher mal durch.
Schon mal langsam in den Kalender gehen. Ne? Also ich warte drauf.
Das werde ich machen. Und was Marcel gesagt hat, als ich aus dem Urlaub kam, er macht nie wieder Vertretung für mich.
Ja, das ist richtig.
Spricht auch irgendwo für mich, weil früher haben wir ja mal in den ersten Folgen hier die Witze gemacht. Ich arbeite nur bis mittags. Und du hast das anscheinend nicht so gepackt, mein Workload, ne? Also das muss man einfach mal so sagen.
Gut, ich muss dazu sagen, es war Quartalsende und alles, was zum Quartalsende war, war viel Aufwand. Das war scheiße.
Ja.
Und danach war es dann ruhig, da passiert dann nicht mehr viel bei dir.
Dann kann ich wieder
jetzt nur bis zwölf. Jetzt bist du wieder da, jetzt kannst du wieder nur bis Mittag arbeiten.
Sehr gut. Ja, dann gehe ich auf jeden Fall nach der Folge nach Hause und gucke erstmal so in unseren digitalen Bildschirm rüber und begrüße Peter. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Sehr cool. Ja, dann hau doch mal raus. Unsere erste Frage, wer bist du, was machst du? Und unsere besonders fiese Frage hat sich auch nach meinem Urlaub nicht geändert. Was zeichnet dich aus?
Wer bin ich? Also mein Name, Peter Dornheim. Ich bin vorgestern Abend, ich bin seit 15 Jahren im Security-Business unterwegs. Also bin quasi direkt nach dem Wirtschaftsstudium eingestiegen. Und mache seitdem alle Themen, die irgendwie mit Security zu tun haben. Also angefangen hat der ganze Spaß mal wirklich mit Netzwerk-Security, wirkliche harte Netzwerkkonfiguration, Infrastruktur, Wireless-LAN-Verschlüsselung, kam vor 15 Jahren noch als super fancy Thema auf den Markt. Und bin dann in die SAP-Schiene abgerutscht, habe sehr lange SAP-Identity-Management gemacht, also Benutzermanagement, Authentifizierung, pipapo. Und bin jetzt seit einigen Jahren gesamtverantwortlich für das Thema Security. Bin bei Stihl als CISO für alle Themen, die jetzt irgendwie mit Security zu tun haben. Ja, also sprich unsere IT, aber auch unsere OT-Security. Ja, wir haben auch das ein oder andere Produkt, was in den IoT-Bereich dann quasi geht. Und das ist ein ganz schönes Feld. Ja, da haben wir auch ganz schön viel zu tun. Macht auch immer noch Spaß, auch noch nach 15 Jahren. Ich glaube, ich mache es auch noch mal 15 Jahre länger.
Sehr
ehrlicherweise.
Schön.
Ja, weil es einfach auch immer was Neues gibt. Ja, es wird eigentlich nie langweilig. Und
das haben wir auch noch nicht so von so vielen Gästen gehört, ne?
Dass sie proaktiv sagen, dass sie das noch viele Jahre weitermachen wollen.
Ja. Also vielleicht korrigiere ich mich ja noch irgendwann, aber bis jetzt bin
nicht.
Ich noch so weit
du
zufrieden.
Du strahlst sehr viel Freude aus.
Ich glaube auch nicht, vielen Dank. Und ich glaube auch, das ist das, was mich auszeichnet, ehrlicherweise, weil ich habe echt Bock auf das Thema. Ja, das ist ein Thema, was Spaß macht, was nicht langweilig wird, und viele schütteln immer den Kopf, wenn es dann heißt, boah, du mit deinen Risiken und Vulnerability Management und IAM muss ja auch noch irgendwie funktionieren. Aber ich finde es super. Ja, ich finde es super. Vor allem ein Thema liegt mir eben am Herzen. Können wir ja nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, das ganze Thema Awareness, Security, Kultur und so weiter. Und es ist einfach ein super breiter Blumenstrauß, der Spaß macht.
Das ist sehr schön zu hören. Das ist natürlich auch die perfekte Voraussetzung für unseren Podcast, muss man sagen. Und vielleicht eine Sache, die dich wahrscheinlich noch auszeichnet, sage ich jetzt einfach mal so. Du hast wahrscheinlich einen ziemlich coolen Stil E-Rasenmäher oder sogar einen Roboter und richtig
geile Kettensägen.
Geile und so, Kettensägen, ne? Und so.
Absolut, ja. Also was man so braucht, ja, der große Garten dazu fehlt noch ein bisschen. Aber dann kann man ja dann danach noch irgendwann sich zulegen.
Ja, man kann auch mit großen Maschinen in einen kleinen Garten, das geht auch.
Genau, ja.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, du hast schon so ein bisschen berichtet, wo es dich in den letzten 15 Jahren langgezogen hat und was du da auch so für unterschiedliche Themen der Cybersecurity verantworten durftest. Nimm uns vielleicht mal noch so ein bisschen mit. Du hast mal gesagt, von Anfang so Netzwerk-Security, dann SAP ist ja sehr viel, dann in die Application-Security, in die Software-Welt rein. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was vielleicht am Ende all diese Themen verbindet.
Also, wie du sagst, das sind halt schon sehr unterschiedliche Themen. Ja, wenn man sich jetzt anguckt zwischen Netzwerkinfrastruktur und Software- oder Applikationssecurity, gibt es schon große Unterschiede. Was aber die Themen verbindet, ist aus meiner Sicht, dass es eigentlich in jedem Themenbereich, egal ob man sich jetzt Netzwerke anguckt, Applikationen, auch Security-Kultur, was auch immer, dass es eine gewisse Baseline braucht, ja, um dort anständig handeln zu können. Also was meine ich damit? Wir brauchen uns nicht immer Gedanken zu machen über fancy KI-Security, über die ganz neuen Trends und so weiter. Das braucht in jedem Bereich eine gewisse Grundlage einfach. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die überall herstellt. Ja. Und das verbindet die Themen auch aus meiner Sicht.
Finde ich eine gute Sache, weil manchmal hat man ja immer das Gefühl, wenn man so im Netzwerk unterwegs ist, dann nimmt man irgendwie Netzwerk als Grundlage wahr und denkt auch, ja gut, dann ist die Security dann auch irgendwo eine Grundlage. Und wenn ich mich irgendwie fancy bewege in irgendwelchen Applikationen, dann ist auf einmal alles auch ganz fancy und es muss alles mit KI und weiß ich nicht was sein. Ne? Also, dass man so für sich selber den Gedanken hat, da wo das, was man schützen will, ein bisschen fancy ist, da muss das Stück Cybersecurity auch fancy werden. Aber das ist vielleicht absolut, anders, ja. Genauso wie du sagst. Ne? Ja.
Absolut, also keine Ahnung, jetzt die letzten Monate, das letzte Jahr kam das Trendthema KI ja quasi auf fast jeder Kaffeemaschine, ja, kann mittlerweile KI. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken drüber, ja, wie gehen Mitarbeiter in einem Unternehmen damit um, mit Chatbots, ja, mit generativer KI, wie schütze ich das als Unternehmen, ja, und dann kommt das auf einmal sehr in den Fokus und das ist auch richtig, dass das in den Fokus kommt. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ich vielleicht als Unternehmen auch eine Netzwerkinfrastruktur habe, die schon ein paar Jahre alt ist, ja, wo es halt wichtig ist, dass man die genauso patcht, ja, wo es wichtig ist, dass man dort ein Benutzermanagement drauf hat und das einfach nicht vernachlässigt, ja, nur weil es jetzt ein super neues Thema gibt.
Gibt es ein Thema, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
Ja, eindeutig. Also das ganze Thema Security, Kultur, wie gehen Menschen mit Security um, was bewegt die, ja, warum machen sie es, warum machen sie es nicht, warum denken sie, sie wüssten es besser, ja, warum lesen sie Policies oder auch nicht, ja, das sind so Themen, die finde ich super spannend und ich glaube, da ist eigentlich auch der größte Hebel, um Unternehmen oder Organisationen auch irgendwie sicher zu machen.
Und das ist ja auch etwas, was egal, was unten drunter ist, ob es jetzt ein Netzwerk ist oder ob es eine Applikation ist, was irgendwo gleich ist. Ne? Also ja, da haben dir deine Vorerfahrung wahrscheinlich auch in jeder deiner Station irgendwo geholfen, auch wenn das Thema manchmal ein bisschen anders war wieder.
Absolut, ja. Was halt hilft, gerade wenn man in unterschiedlichen Bereichen unterwegs ist, ja, und man kann mitsprechen in dem Themenbereich Netzwerk, man kann mitsprechen in dem Bereich Datenbanken, man kann mitsprechen in Applikationen. Ja. Man muss ja da jetzt nicht der Experte sein, aber das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass einem die Kollegen eben auch zuhören. Ja. Und dass es nicht heißt, ja, du kommst jetzt hier als Security-Typ, ja, du hast doch nur irgendwie MFA im Kopf, ja, und mehr nicht, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich kenne auch deine Probleme, ich weiß, warum es bei einer Datenbank vielleicht so oder so nicht funktionieren könnte. Und da habe ich schon viel gelernt, ja, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurück gucke.
Das, was du jetzt in den letzten Jahren quasi in verschiedenen Stationen gelernt hast, ist das etwas, das du heute in deiner aktuellen Rolle bei Stihl dann auch verbinden kannst, in einem IT-Schwerpunkt, dass du also von dir auch sagen kannst, auch heute ist es wieder Netzwerk Security bis Software Application hin zu OT, vielleicht nicht mehr WLAN-Verschlüsselung, weil das haben wir heute irgendwie alle meistens umgesetzt, sondern eher so auch, wie du gerade gesagt hast, der grobe Überflug. Ich kann überall leicht mitreden, ich kann es orchestrieren, aber ich habe meine Verantwortlichen dafür. Ist das etwas, das hast du heute in deiner Stelle?
Ja, also ja, das ist das Ziel, das schlussendliche Ziel. Ich denke, es geht immer besser. Ja, ich meine, jede Organisation hat so ihre Vor- und Nachteile, ja, oder auch ihre, ich nenne es jetzt mal, organisatorische Trägheit, ja, bis Themen umgesetzt sind, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die Firmen, von denen wir reden, ja, sei es jetzt eine Stihl oder eine SAP, wo ich früher war, das sind ja alles keine kleinen Schnellboote, ja, sondern eher große Tanker, ja, wo es halt auch mal dauert. Und es ist ja auch richtig, dass es mal dauert, weil man sich eben Gedanken machen muss, wie sollte das umgesetzt sein organisatorisch. Ja. Aber das, was du sagst, ja, dieses Orchestrieren und zu gucken, was ist wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig, was kann ich auch vernachlässigen, das war für mich oder das ist immer noch für mich ein riesen Learning, ehrlicherweise. Ja, weil man kennt ein paar unterschiedliche Unternehmen, man kennt die Prioritäten und man kann dann auch besser priorisieren. Ja, und das ist, glaube ich, echt, oder für mich zumindest, die Herausforderung. Ja, weil wenn man Security machen möchte und es gut machen möchte, ja, dann versucht man oder möchte man idealerweise 1000 Themen auf einmal lösen. Ja, weil man einfach 1000 Sachen sieht, die aus der Security-Sicht vielleicht besser oder anders gemacht werden könnten.
Ich habe letztens noch eine relativ umfangreiche Dokumentation über John Deere in Amerika gesehen, die ja so aus diesem Bereich Produktion kommen. Das ist ja bei Stihl ähnlich. Ihr stellt verschiedene Geräte jetzt vielleicht nicht für die Landwirtschaft im Kontext eines Traktors her, aber zumindest ja auch für Consumer. Und bei John Deere ist es sehr interessant zu sehen, dass sie sich ja immer mehr Richtung Software-Company entwickeln. Eigene Satelliten, Netzwerke drumherum, Smart Devices. Das ist ja dann wieder der Punkt, wo die OT auch immer weiter in die Digitalisierung rutscht und vor allen Dingen ja auch wieder Cybersecurity zum Tragen kommt. Wie ist es so bei euch aktuell im Kontext OT, OT Security und auch die Verschmelzung mit Applications, die dann ja auch Richtung Software as a Service und Ähnlichem gehen?
Also wir haben in unserem Security-Programm beziehungsweise in der Security-Strategie schon einen sehr großen Block auch für das Thema OT-Security reserviert und vorgesehen. Ja, und das ist jetzt auch nicht nur ein IT-Projekt. Also das wird nicht nur aus der IT gesteuert und ich glaube, das ist wirklich auch ein kritischer Erfolgsfaktor, ja, weil wir reden halt dann mit Kollegen in einem Werk, in der Produktion, ja, oder in einer Entwicklung, also einer Produktentwicklung. Die haben natürlich ein ganz anderes Verständnis, eine andere Welt. Also OT-Security ist eine andere Welt. Ja. Es gibt andere Protokolle, andere Produkte, anderes Risikoverständnis. Ja. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir eben mit den Kollegen das zusammen machen und das nicht aus einer IT-Organisation getrieben wird. Ja. Und das ist, denke ich, ganz gut gelungen, ja, weil es eine Doppelspitze ist, die das Programm bei uns führt. Und dieses Zusammenwachsen, was du meintest, ja, klar, also wir haben beispielsweise ein Mäher im Einsatz, ja, und das ist für uns auch eine Art IoT-Produkt, ja. Jetzt ist es natürlich so, auch aus meiner Sicht, es wird immer Firmen geben, die haben klassische Produkte, ja, und man kann nicht überall IoT draufschreiben, ja. Wenn einer Werkzeug produziert, ja, ein Hammer oder was auch immer, dann wird es für immer ein Hammer bleiben, ja. Und man muss da ein bisschen eine Balance finden, aber für manche Produkte macht es eben Sinn, ja, dass die digitalisiert werden oder mehr digitalisiert werden. Und dann gehört die Security dazu, absolut, ja. Also das ist zwingende Voraussetzung, würde ich sagen.
Einen digitalen Hammer würde ich gerne mal sehen, ne? Der schön immer mitzählt, mit welchem Druck man hämmert und dir dann Handlungsempfehlungen gibt, damit du dein Handgelenk schonst. Ne?
Also, ich dachte, der wäre jetzt vielleicht für so ein Teams-Meeting, wenn einer mal Quatsch erzählt, dann meinst du, kann man seinen digitalen Hammer nehmen.
Und ach so, und dann kriegt er einen gewischt zu Hause.
Vielleicht.
Ach so, ja. Vielleicht müssen wir da mal mit Hammerherstellern
sprechen. Die Frage ist, ob das strafbar wäre. Aber wir sind ja kein Juristerei-Podcast.
Ne? Nee, das dürfen wir nicht beantworten. Das müssen wir wem anderen. Das können wir Christian Solmecke rübergeben. Vielleicht nimmt er ja Stellung dazu.
Ja, das klingt nach einem Plan. Ja, du hast eben schon mal gesagt, Security Awareness ist ein Thema und Kulturen, wo du dich sehr, sehr gerne und viel mit beschäftigst und das auch in all deinen unterschiedlichen Stationen sehr, sehr viel gemacht hast. Jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen den Blick, einen besonderen Blick eigentlich auf das Thema einnehmen. Weil du kannst dir vorstellen, in 86 Folgen haben wir schon sehr, sehr viel über Awareness natürlich gesprochen, weil auch wir das als ein sehr, sehr wichtiges Thema sehen. Zuletzt ja auch zusammen mit, wo wir wirklich coole Beispiele auch über Siemens Energy gehört haben. Ne?
Johannes.
Johannes, du sagst es. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen einen Blick wegnehmen von den klassischen Mitarbeitern hin zu den IT-Mitarbeitern, die ja auch ja vielleicht in einer noch besonderen Rolle stecken. Und deswegen ist das heute unser Thema. Und da wollen wir dich einfach als erstes mal fragen, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist. Und ich glaube, du betreibst ja auch ein bisschen Forschung dazu. Wie so deine Forschung im Generellen dazu ausschaut.
Ja, also stimmt, das ist wirklich das Herzensthema, sage ich jetzt mal, seit vielen Jahren. Und ja, da läuft auch eine aktuelle Forschung bei der TU Berlin meiner Seite aus. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe mir natürlich irgendwann mal überlegt, oder im Prinzip kam das auch mehr oder weniger im Daily Doing sozusagen, wie schaffe ich es denn, ein Risiko zu reduzieren, das Cybersecurity-Risiko für die Firma? Ja, und dann ist man natürlich schnell bei den Themen. Ja, wir brauchen die 24. Firewall. Ja, wir müssen irgendwie noch einen Prozess da sicherer machen. Wir müssen eine Prozesskontrolle reinbauen und so weiter und so fort. Aber das generelle Security-Risiko in einem Unternehmen hat ja immer drei Einflussfaktoren. Ja, wir haben immer diesen technischen Part, den prozessualen Part und dann schlussendlich den menschlichen Part. Und der größte Hebel ist einfach der menschliche Part. Warum? Es gibt ja jährlich oder wahrscheinlich sogar fast monatlich ja irgendwelche Reports, die versuchen ein bisschen die Incidents, die stattfinden, ja, die gemeldet wurden, die publik wurden, einzuordnen, was denn die Ursache war dafür. Warum ist ein Incident passiert? Und je nachdem, welchen Report man sich anguckt, ja, variieren jetzt die Zahlen natürlich ein bisschen, aber Pi mal Daumen, lässt sich eigentlich sagen, dass drei Viertel, also sprich drei von vier Incidents aufgrund von menschlichem Verhalten passieren, ja, oder menschlichem Fehlverhalten. Und das muss nicht immer absichtlich sein, ja, das kann auch ein Mitarbeiter sein, der natürlich jetzt aus Versehen, sag ich mal, auf einen Phishing-Link klickt, der aus Versehen ein Excel-Makro ausführt, ja, das er hätte nicht ausführen sollen. Aber es kann natürlich auch bewusst passieren, ja, also mit bösartiger Absicht. Aber drei von vier Incidents könnten einfach reduziert oder verhindert werden, wenn die Menschen richtig handeln würden. Und deshalb ist das für mich der größte Hebel gewesen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, da musst du irgendwie mal reingucken, wie kann man denn das ändern oder wie kann man denn die Kollegen motivieren? Und insbesondere, wie du auch sagtest, ja, in der IT ist das natürlich nochmal ein besonderes Thema, weil IT-Mitarbeiter haben schon aufgrund ihrer Funktion sehr weitreichende Rechte in den unterschiedlichen Systemen, ja, haben Zugriff auf Identitätsdaten, haben Zugriff auf Backup- und Restore-Systeme, ja, die jetzt ja, ich sage mal, ein normaler Mitarbeiter in einer Fachabteilung nicht hat. Und von daher ist da das Risikopotenzial durch falsches Verhalten einfach enorm hoch aus meiner Sicht.
Das heißt, die IT-Mitarbeiter, so wie du sie gerade genannt hast, sind quasi genau durch diese hohen Rechte, die sie im Unternehmen genießen, jetzt immer mehr im Fokus von Cyberangreifern? Oder wie kann man das in dem Kontext jetzt verstehen? Weil ganz viele und ja auch unsere Inhalte zum Thema Awareness haben wir ja immer sehr breit auf eigentlich alle Mitarbeiter im Unternehmen gestreut, egal ob es Verwaltung, Produktion, IT ist. Wir haben ja immer gesagt, es gibt Schulungen. Natürlich gibt es vielleicht hier ein bisschen angepasste Konzepte, aber so richtig den IT-Mitarbeiter als Fokus haben wir noch nie ausgerufen. Und das ist ja jetzt etwas, das vertrittst du jetzt mal federführend in dem Kontext.
Genau, ja. Und ja, wie du sagst, also gerade aufgrund dieser Sammlung an Rechte, diese kritischen Möglichkeiten, ja, die ein IT-Mitarbeiter einfach durch seinen täglichen Job mitbringt, ist er halt besonders gefährdet oder ist dessen Verhalten besonders gefährdet, ja, wenn er sich falsch verhält. Ob jetzt da durch, weiß nicht, Spearfishing-Angriffe oder was auch immer, die ITler super besonders im Fokus stehen, ja, das weiß ich gar nicht, glaube ich eigentlich auch nicht, ehrlicherweise, also jetzt vielleicht nicht mehr als viele anderen oder als so ein typischer CEO-Fraud oder sowas, ja. Ich bin nur der Meinung, dass eben das Potenzial oder das Risikopotenzial bei Ihnen am größten ist, ja, und deshalb sich zum Beispiel auch eine spezielle Schulung für IT-Mitarbeiter aufdrängt aus meiner Sicht. Also ich muss ja einem, ich sage es mal ein Beispiel, ein Active Directory Administrator, ja, der das Tier 0 Konzept administriert, der muss ja ein anderes Sicherheitsverständnis und ein anderes Risikoprofil haben, was seine User-IDs angeht, was seine Backup-Systeme angeht, die er managt, ja, als jetzt ein Service-Desk-Mitarbeiter zum Beispiel. Ja. Und von daher finde ich so zielgruppenspezifische Schulungen sehr, sehr relevant, ehrlicherweise.
also gerade in dem Kontext, jetzt hast du ja gerade gesagt, ob die jetzt wirklich in Kampagnen irgendwie häufiger im Fokus stehen. Mir bleibt da mal so ein großer Fall vor Augen, der auch letztes Jahr groß durch die Medien gegangen ist. Und ich meine, es ist die Lazarus-Gruppe, wenn mich nichts täuscht, die sich ja schon IT- und Support-Mitarbeiter in Unternehmen gezielt vornehmen und genau diese mit Social Engineering und Phishing angreifen. Ich glaube, die MGM Resorts waren es letztes Jahr, die da ein bisschen drunter gelitten haben, aber es gibt auch ganz viele andere große Unternehmen in den USA federführend, die sich ja dann zum Ziel gemacht haben, genau diese Mitarbeiter auszuspähen über soziale Medien, über LinkedIn, weil genau da diese Support-Prozesse zu umgehen, ist quasi deren Ziel, indem sie immer wieder und immer wieder auf die Mitarbeiter einwirken und sagen, nein, aber komm schon, kannst du mir nicht mal einen Gefallen tun. Und dann doch sehr schnellen Zugriff auf hochprivilegierte Systeme hatten und damit quasi binnen Stunden oder wenigen Tagen ein großes Unternehmen wie die MGM mit, keine Ahnung, die Hälfte des Las Vegas Strips mal eben zu verschlüsseln. Aber ob jetzt genau immer mehr Gruppen diesen Weg gehen, ist sicherlich unbekannt. Die große Masse wird sicherlich weiter auf die klassischen IT-Mitarbeiter zielen. Aber der Risikoansatz, so wie du ihn gerade genannt hast, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil dadurch sieht man ja auch, dass wenn man sich spezialisiert als Gruppe und man sucht sich die IT-Mitarbeiter, da halt vielleicht häufiger noch Trefferchancen hat, wenn man jetzt wieder Aufwand gegenüber Risiko sieht, dass man dann da doch sehr erfolgreich sein kann.
Ich denke mal, dass das Beispiel, sag ich mal, des Casinos hat es dann ja vielleicht auch gezeigt, dass es dann halt auch so schnell ging, dass man sich mit Sicherheit einen ganz großen Teil der Killchain irgendwo sparen kann, weil man eigentlich schon da ist, wo man eigentlich hin wollte, ne?
Genau, also wenn man als Angreifer einen IT-Mitarbeiter mal, ich nenne es mal, überzeugt hat, ja, für sich irgendeine Aktion durchzuführen, dann ist, wie du sagst, ja, dann ist ganz viel von der Killchain, Reconnaissance, Pipapo, ist dann eigentlich schon erledigt, ja, weil ich bin ja de facto schon sehr nah dran an einer Applikation, an einer Infrastruktur und ich weiß oder ich habe die sehr große Hoffnung als Angreifer, dass mein Impact einfach enorm ist dadurch, ja, und auch die weiteren Zugriffsrechte, die ich mir verschaffen kann. Und von daher wäre ich Angreifer, ja, das wäre für mich definitiv ein Prio 1 Kandidat, ja, lieber den AD-Administrator als den Vorstand.
Ja, also für mich auch.
Wir sollten nicht so viele Tipps geben hier.
Ja, also wir müssen aufpassen bei unserer riesen Reichweite, ne? Du sagst ja immer zwei Hörer.
Also ja, bald haben wir noch einen dritten aus der Lazarus-Gruppe, der nochmal genau hinhört.
Der hört nochmal genau.
Aber bei Stiel gibt's nichts zu holen, weil Stiel hat das erkannt.
Das ist dann so. Ja, lass uns vielleicht nochmal dahin gucken. Wir haben ja jetzt schon mal gesagt, so ja, das hebelt vielleicht auch einige Dinge aus am Ende des Tages und vielleicht auch Dinge, wo du eben mal gesagt hast, in deinen drei Phasen, wo man auch vielleicht auch technische oder auch prozessuale Security ja ganz, ganz viel getroffen hat, die dann gar nicht mehr greift, weil man schon quasi an einem Punkt in der Killchain ist, wo vielleicht diese Security-Maßnahmen dann wirklich auch gar nicht mehr der Hebel sind. Wir wollen vielleicht nochmal auf die Unterschiede gucken, die wir auch in der IT vorfinden, weil wir haben ja durchaus ein sehr, sehr breites Feld an IT-Mitarbeitern. Das können Personen aus dem IT-Support sein, das können vielleicht Personen aus der Administration sein, aus der Softwareentwicklung, bis hin zu ja auch Mitarbeiter, die irgendwo auch Security-Maßnahmen vielleicht umsetzen. Was gibt's da so aus deiner Sicht für Unterschiede im Hinblick auf deren Awareness und vielleicht auch auf deren Wichtigkeit, Awareness oder auf deren Risikoprofil, so wie du es vielleicht eben mal so gesagt hast, ne?
Ja, also sie haben halt unterschiedliche, wie soll man sagen, es gibt eine unterschiedliche Angriffsoberfläche für die verschiedenen Kollegen aus meiner Sicht, ja. Bleiben wir bei dem Beispiel Support-Mitarbeiter oder Service-Desk-Mitarbeiter, ja, da rufen tagtäglich Kunden an, ich habe mein Passwort vergessen, mein Bildschirm funktioniert nicht, ja, mein Rechner ist kaputt, meine Festplatte ist verschlüsselt und so weiter und so fort, ja, und da gibt es ja sehr definierte Angriffsszenarien auf solche Kollegen im Service-Desk, ja, und die brauchen natürlich eine sehr hohe Awareness gegenüber Social Engineering, ja, jetzt hier, ich bin der Vorstand und jetzt setz mir doch kurz mein Passwort zurück und ich war doch gestern noch bei dir und durch diesen Druckaufbau und so weiter, damit müssen die Kollegen umgehen oder umzugehen wissen, ja. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel auch für eine konkrete Schulungsmaßnahme. Ja, die müssen natürlich diesbezüglich eine sehr viel höhere Awareness haben als jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter in der Softwareentwicklung. Ja, Kollegen, die Software entwickeln, da wird jetzt weniger oft einer anrufen und sagen, setz mir mal das Passwort zurück. Ja, aber die sind zum Beispiel mit OWASP Top 10, sollten die sich sehr gut auskennen. Ja, was sind irgendwie diese Top 2, 3, 4 oder ja, 10 Angriffsszenarien oder Sicherheitslücken von einer Softwareapplikation, ja, und wie gehe ich damit um und empfinde ich es auch selber als wichtig, ja, dann dort ein Vulnerability oder ein Code-Scan durchzuführen, ja, mich um eine gute Authentifizierung zu kümmern und so weiter. Das sind zwei unterschiedliche Ansatzpunkte, ja, aber beide könnten durch falsches Verhalten, nämlich der Service-Desk-Mitarbeiter, ja, ich gebe dir einfach das Passwort oder ich setze es zurück, und der Softwareentwickler, ja gut, ich mache jetzt keinen Scan, ich transportiere einfach mal aufs Produktivsystem. Beide könnten durch falsches Verhalten ein riesiges Security-Thema auslösen oder ein Incident. Ja. Und das sind Unterschiede und die muss man sich eben bewusst machen und dann entsprechend auch schulen. Ja. Und das gibt ja noch mehr als diese zwei Rollen in der IT. Mhm.
Marcel, bei dem Support-Thema kam mir direkt wieder dein Casino-Beispiel in den Kopf, weil da war es ja, glaube ich, auch der Support, wo aber dann nicht sich als ein normaler User, sondern das war ja, glaube ich, ein IT-Administrator auch oder jemand mit höheren Rechten, genau, davon das Passwort zurückgesetzt wurde, glaube ich, ne?
Genau, das war das Beispiel, dass man da quasi mal angerufen hat und gesagt hat, ich glaube, es ging darum, man ist auf Dienstreise oder im Urlaub oder wie auch immer, man müsste schnell an ein System. Bei MGM war einfach der Vorteil, den die Angreifer hatten, dass der Laden ist natürlich super groß, ne? Das ist halt kein Mittelständler, wo du weißt, da arbeiten deine 100, 200, 300 Leute und man kennt sich per Name. Man weiß, ne, wie sprechen die Leute, wie sehen die aus, sondern da ist halt Service Desk, auch wenn die den vielleicht nicht outgesourced haben, trotzdem bei den, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Mitarbeitern, die dieses Unternehmen hat, kennst du ja nicht jeden in der IT und vor allen Dingen nicht in den Strukturen. Amerika ist auch häufiger noch Hire and Fire, da sind die Leute schnell rein, schnell raus. Das befürwortet natürlich solche Modelle des Angriffs, sodass man das natürlich auch immer für sich untersuchen muss. Das ist sicherlich auch etwas, was Peter unterstreichen wird, ob ich überhaupt für so etwas gefährdet bin und wenn ja, wie hoch ist die Chance, dass ich für einen Support-Fraud vielleicht eher unterwegs bin, wenn ich keine Softwareentwicklung habe. Logischerweise muss ich mich dann vielleicht nicht um die Schulung von der Softwareentwicklung kümmern. Dafür muss ich vielleicht eher meine IT-Security-Leute darauf hinweisen. Das muss man sich natürlich auch immer gegenüberlegen. Und in dem Falle war es in der Tat so, man gibt sich eben aus als privilegierter Benutzer. Man überzeugt auch mit mehrfacher Nachrede, auch mit Druck, das Passwort zurückzusetzen, den MFA, der in dem Fall auch existiert hat, gleich auch noch mit zurückzusetzen, auf eine neue Handynummer aufzuspielen. Ja, und dann sind die Berechtigungen so groß, dann kann man die internen Systeme blind machen, sage ich mal, seine Ransomware platzieren und dann gibt's auch nichts mehr, was dem Ganzen entgegenwirken kann.
Peter, der zweite Punkt, den du eben hattest, sag ich mal, auch den anderen IT-Mitarbeitern mitzugeben, was sie in ihrer Arbeit, in ihrer klassischen, sag ich mal, Entwicklungsarbeit oder vielleicht auch Administrationsarbeit auch beachten können und vielleicht auch weiterentwickeln sollen, gerade wenn sie halt, sag ich mal, auch jetzt nur ein Netzwerkadministrator, der vielleicht irgendwo neue Routen baut oder was auch immer, ne? Da steckt ja auch in jedem Task ein bisschen Security, finde ich einen sehr interessanten Punkt, auch das mehr zu schulen. Würdest du sagen, dass es auch ein Thema ist, gerade wenn man größer und größer wird und sich auch in der IT immer mehr spezialisiert, dass man ganz, ganz viele verschiedene Rollen hat und vielleicht dann auch eine separate Security-Abteilung, und jeder vielleicht so erstmal das Gefühl hat, ach, die anderen machen ja Security und ich bin ja hier Softwareentwickler. So, ist das ein Thema gerade? Du kommst ja so auch aus dieser großen Welt.
Ja, absolut. Also das ist ein Thema, ja, in den Unternehmen und es gibt auch hier Forschung dazu. Also es ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass früher, und das ist aber, ich glaube, 7 oder 8 Jahre war der Artikel alt, der das mal sehr umfangreich untersucht hat, wer ist denn zuständig für Security und was nehmen die Mitarbeiter wahr, wer ist zuständig, ja. Und wie du sagst, ja, dann hieß es oft, ja, wir haben doch da eine Security-Abteilung sitzen, die machen das schon, ja. Aber es ändert sich, ja, und es ist ja offensichtlich, dass es sich auch ändern muss, also gerade durch Digitalisierung, ja, durch diese überschneidenden Aufgaben, durch das Zusammenwachsen von Fachbereich und IT, ja, oder IoT auch. Es gibt nicht mehr eine Abteilung, die Security gewährleisten kann. Also das würden wir auch gar nicht schaffen. Ja, ich habe hier ein super Team, aber wir könnten jetzt nicht hier für 20.000 Leute die Security sicherstellen. Wir brauchen ganz stark die Kollegen aus der Netzwerkinfrastruktur, ja, aus der Datenbankadministration, aus der Endpoint-Administration, Endpoint-Security. Ja. Das sind alles Themen. Und man muss die Kollegen natürlich auch dafür begeistern. Ja. Also man muss die Kollegen jetzt begeistern, zu sagen, hey, bis heute hast du einen Client administriert, ab morgen bist du jetzt auch zusätzlich noch verantwortlich oder mitverantwortlich für das Thema Security auf dem Client. Ja. Und das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach ändern. Ja. Da muss man die Kollegen mitnehmen, man muss sie motivieren, ja, und ihnen das auch nahebringen. Und wenn man das aber bewusst macht, ja, dann kann man sich eine ganz gute Security-Organisation schaffen, die dann auch nicht groß sein muss, ja, weil man eben seine, ich nenne es jetzt mal, Brückenköpfe hat in der IT-Abteilung und darüber hinaus, ja.
Dass man es wieder ein bisschen dezentraler dann auch dahin kriegt, wo dann halt wirklich auch die Arbeit häufig und auch ja auch teilweise wirklich große Expertise auch eigentlich über
genau.
Die Spezifikation der Systeme auch eigentlich herrschen, ne? Und das ist ja ein sehr, sehr interessanter Punkt. Du warst gerade bei dem Thema, man muss sie dann motivieren. Wie kriegt man die ITler dann motiviert und was kannst du so aus deinem Nähkästchen plaudern?
Ich glaube, ein Riesenfaktor, ja, den ich mir jetzt die letzten Jahre da auch viel angeguckt habe, ist das Thema Wertschätzung. Ja. Ich meine, jeder Mensch mag ja gern irgendwie wertgeschätzt werden und für viele oder für jeden drückt sich das auch anders aus. Ja. Der eine sagt, für mich ist es wertschätzend, wenn mein Chef jeden Tag 5 Minuten mit mir eine Zigarettenpause macht, und der andere sagt, für mich ist es wertschätzend, wenn er mich einen Monat lang in Ruhe lässt und dann einfach mal kurz fragt, ob alles in Ordnung ist. Ja, also es ist sehr individuell. Aber was im Bereich Wertschätzung, glaube ich, wichtig ist und was gut funktioniert, gerade wenn man das Thema Security dezentraler ausbauen will, ist das Thema Partizipation. Also wie lasse ich die Leute mitwirken, ja, in der Security-Welt sozusagen? Also sage ich jetzt dem Client-Verantwortlichen, dem Endpoint-Verantwortlichen, hier, ich habe dir mal den Antivirus rausgesucht oder du nimmst jetzt Lösung ABC, ja, weil ich als CISO oder als Security-Abteilung entschieden habe, das ist die allerbeste. Oder lässt man die Leute mitmachen, ja, und auch mitentscheiden und bindet sie ein. Weil wie du sagst, er weiß natürlich oder sie weiß natürlich am besten, wie der Client momentan aussieht, wie die Konfiguration aussieht, ja, wie eine Performance aussieht, ja, welche Agents schon installiert sind und so weiter. Und wenn man dann gemeinsam zu einem Entscheidungsprozess durchlebt und zu einer Entscheidung kommt, ja, dann macht man ja diese Entscheidung auch zu dem Teil des Client-Teams jetzt in dem Beispiel, ja. Und dann haben die Kollegen auch Lust, das weiter zu betreiben und das weiter nach vorne zu bringen und sich darum zu kümmern, ja, weil man sie einfach zu einem Teil davon gemacht hat. Und ich glaube, dass das in jedem Bereich wichtig ist, ja, jetzt egal, ob ihr ins Netzwerk guckt oder in die Softwareentwicklung, ja, und damit kriegt man Kollegen im Normalfall motiviert, ja, aus meiner Sicht.
Mega Tipp, dass man mal seine Stakeholder so im Unternehmen zusammensucht und gerade dann die man mitziehen will, dann auch mehr einspannt. Also finde ich sehr, sehr gut.
Ja, man könnte mal, also ja, denk ich auch, man könnte meinen, es versteht sich von selbst, ja, aber ja, man muss es wirklich bewusst machen, ja.
Ja, ich, also aus der Erfahrung können wir auch sagen, so wenn wir in diesen Projektanläufen sind, da sitzen wir nicht immer mit jeglichen Ansprechpartnern zusammen, jeglichen wäre auch übertrieben, aber nicht mit einer Menge, die das Thema beeinflusst, ne, und die vielleicht genau diese Rollen einnehmen und daran mitwirken, dass es eigentlich genau so eine Security-Kultur geben sollte, ne? Also ja, das würde ich definitiv auch unterschreiben, ja. Also da kann man ran.
Ja, da kann man ran, absolut. Also ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Was auch wichtig ist, ist die ganze Qualifizierungsthematik eben. Ja. Also wie gesagt, man macht jetzt dann die Kollegen zu einem Teil von einem, ich nenne es mal, virtuellen Security-Team. Aber man muss ihnen ja auch Handwerkszeug dann an die Hand geben. Also ich kann ja nicht sagen, hey, du bist jetzt am Morgen auch für die Security auf dem Client verantwortlich. Er muss ja auch wissen, was er da tun soll und kann. Ja. Und man spricht dann in der Theorie gern von der Selbstwirksamkeit. Ja. Also wie stark traut sich eben jemand zu, jetzt zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich hier einen Client security-technisch aufbauen sollte. Ich weiß, wie ich damit umgehe, ja, wie ich auch mich in einem Incident verhalte und so weiter. Und das ist ganz wichtig. Ja. Also Security-Schulungen sind nicht nur für Mitarbeiter des SOC-Teams, ja, oder des generellen Security-Teams wichtig. Ja. Incident-Response, ja, das ist ein Thema, da brauchen wir ganz stark die Einbindung und die Unterstützung von der Infrastruktur und manchmal von Applikationen. Ja. Und das irgendwie in die Organisation zu treiben, zu sagen, hey, hier gibt's tolle Security-Schulungen, macht doch mal mit. Ja, ihr müsst jetzt nicht 5 Tage Forensik machen und das letzte Bit umdrehen an der Datenbank, ja, aber ihr müsst zumindest mal verstehen, so was sind so die grundlegenden Konzepte, was ist für euch in eurem Aufgabengebiet wichtig. Ja, und da muss sich eine Security-Abteilung öffnen, dass sie eben nicht so ein Elfenbeinturm auch bleibt.
Ja, und gerade wenn man das dann in-house macht und sich die Experten untereinander matchen, hat man wahrscheinlich auch nochmal einen größeren Mehrwert, als wenn man irgendjemanden einfach mal 5 Tage irgendwo auf eine Schulung irgendeinem Institut schickt, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass was du uns jetzt gerade auch genannt hast, um Mitarbeiter zu motivieren und dann daraus hoffentlich auch den Reifegrad zu verbessern, ist auch etwas, das habt ihr auch bei euch umgesetzt oder seid wahrscheinlich dabei, auch diese Strukturen neu zu schaffen, neu zu denken und auch Vorreiter zu sein. Habt ihr da auch mal eine Messung stattfinden lassen, dass sich das auch wirklich darauf auszahlt, diese Schritte, die ihr da geht?
Wir haben das gemacht, auch noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, auch mehrfach ausgeführt. Ja. Und man kann ja immer sich entscheiden, wie möchte ich jetzt sowas messen. Also ideal wäre es natürlich, ich habe irgendwie eine Art Kennzahl, ja, wo ich sagen kann, hey, mein Cybersecurity-Kultur- oder Verhaltensindex oder Metrik, was auch immer, ist 4 von 5 beispielsweise. Mhm. Ja. Und 5 wäre super gut und 1 ist grottenschlecht. Ja. Da wollen wir hin. Ja. Und es gibt auch viele Möglichkeiten. Und auch hier wieder gibt uns die Theorie, also die Wissenschaft, echt super viele Frameworks, super viele Definitionen. Wie soll denn eine Cybersecurity-Kultur aussehen? Ja, was ist da ein Bestandteil davon? Was zählt mit rein? Wie könnte man sowas entwickeln? Aber was halt hier massiv fehlt, ja, ist so dieser Transfer in die Praxis. Ja. Und das haben Kollegen und ich die letzten Jahre wirklich stark forciert, ja, zu sagen, wie können wir denn eine Security-Culture messen? Ja. Und dann hat man 2 Möglichkeiten. Einmal macht man es irgendwie quantitativ, also Fragebogen, hier hau raus an 5000 Mitarbeiter, vielleicht beantworten es 10%, ja, dann hat man schon mal eine ganz gute Grundlage. Oder man macht es eben qualitativ und sagt, wir holen uns mal 10 Experten oder 10, 20, 30 aus dem Unternehmen und interviewen die mal eine halbe Stunde. Ja, wie nehmt ihr denn Security wahr? Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Ja, wo so, habt ihr Ansatzpunkte? Ja, oder solche Sachen. Und wir machen das, ja, und haben das dann eben auch theoretisch unterfüttert, ja, wie sich so ein Culture Score entwickeln kann, ja, oder was der quasi darstellt und welche Ausprägung, ja, jetzt von, was weiß ich, ich sage es mal, von einer Wertschätzungskomponente oder von einer Entwicklungs- oder Fähigkeitenkomponente, wie sich die auf diesen Cyberscore, auf diesen Security Score auswirkt, ja. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich stelle jetzt fest als Unternehmen, ich habe ein sehr großes Defizit anscheinend in dem Bereich, keine Ahnung, Verantwortungsdefinition oder Leadership, ja, schlechtes Security Leadership. Dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, dann muss ich jetzt vielleicht mal an die Führungskräfte ran und denen mal klar machen, ja, welche Aufgabe sie haben in dem Bereich Security, auch wenn sie nicht zur Security-Organisation gehören. Und dann macht man nach einem halben, dreiviertel Jahr den zweiten Survey und guckt, ob sich dieser Bereich verbessert hat, dieser Faktor. Ja. Und idealerweise hat er das. Und wenn nicht, dann muss man sich halt mal selber hinterfragen, ja, habe ich das überhaupt verstanden, was ich hier gerade gemacht habe. Ja.
Würdest du sagen, dadurch, dass du die Erfahrung auch in beiden deiner jetzt zuletzt angetretenen Stationen gemacht hast, einmal Software Company, würde ich mal sagen, und jetzt klassisches Industrieunternehmen, Industriekonzern. Gibt es da grundsätzlich Unterschiede? Ist vieles deckungsgleich im Vorgehen? Wie würdest du das vielleicht mal einschätzen?
Also klar, bei einem Softwarekonzern haben die Anzahl oder die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter hat natürlich mehr IT-Verständnis. Ja. Das liegt ja schon in der Natur der Sache. Ja. Man arbeitet dort mit sehr super ausgebildeten Softwareentwicklern, Security-Architekten oder auch normalen Software-Architekten zusammen. Da ist ein Verständnis für IT generell schon mal höher, ja, als jetzt in einem Produktionsunternehmen, wo Ingenieure arbeiten, die wirkliche Produkte, ja, also anfassbare Produkte entwickeln sozusagen. Und auch hier wieder, ja, da habe ich unterschiedliche Ansatzpunkte. Ich muss ein unterschiedliches Verständnis abholen, ja. Ich muss eine unterschiedliche Risikobewertung abholen und das dann eben entsprechend auch in der Company adressieren, ja. Und auf diese verschiedenen Befürchtungen, auf das verschiedene Verständnis, auf die verschiedenen Motivatoren von den Kollegen eingehen. Ja. Ein Softwareentwickler hat bestimmt andere Motivatoren als ein Produktingenieur für Kettensägen.
Mhm. Okay, und wenn du eben schon mal darüber gesprochen hast, was funktioniert hat, also im Sinne von Einbezug von Mitarbeitern, sie da auch näher an das Thema heranzubringen, auf die einzelnen auch Profile drauf einzugehen. Was würdest du vielleicht auch sagen, was hat nicht funktioniert, um auch einfach mal den Leuten da draußen mal was mitzugeben, was vielleicht auch nicht so gefruchtet hat, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Also was generell nicht gut funktioniert und weiß nicht, ob es an mir liegt, an den Teams, an wem auch immer, ja, aber es ist diese ganze Sache mit den Policies, ja. Klar, man braucht Policies, ja, es muss irgendwo drinstehen, was gemacht werden darf und was nicht. Aber ich hatte es jetzt noch nie, und auch wenn ich mich mit meinen Peers unterhalte oder mit befreundeten Unternehmen und anderen CISOs, ich habe noch nie einen gehört, der sagt, hey Peter, ich habe jetzt hier eine neue Policy geschrieben, die habe ich jetzt publiziert und jetzt ist super, ja, jetzt habe ich keine Inzidenz mehr. Ja, das scheint einfach nicht zu funktionieren. Ja, und es liegt daran, dass sie wahrscheinlich schlecht kommuniziert werden. Es liegt daran, dass es die Leute nicht verstehen. Es liegt daran, dass es die Leute denken, ja, was hier steht, betrifft mich nicht oder ich weiß es besser oder das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich das so mache, brauche ich ja 10 Minuten länger für Aufgabe ABC. Also Policies ist wirklich irgendwie ein rotes Tuch, ja, wohl wissend, dass wir es natürlich brauchen. Es ist A, natürlich aus einer Compliance-Sicht wichtig, ja, und B, brauchen wir ja auch irgendwie eine Grundlage, ein Mandat, ja, als Security-Abteilung, ja, oder Security-Organisation, um unsere Sachen durchzusetzen. Aber Policies ist wirklich was, wo ich sage, das ist eher so mittelgut, ehrlicherweise.
Kann ich unterschreiben, meine erste Endbenutzerrichtlinie, die würde ich mir nicht gerne wieder durchlesen, glaube ich.
Ja, und ja. Ich finde es ja auch ein gutes, also hier auch nochmal ein guter Hinweis, auch von dir, Peter, den Unternehmen da draußen zu geben, zu sagen, ja, ihr braucht irgendwie Richtlinien, wir müssen das dokumentieren, man muss auch irgendwas haben, woran sich auch Mitarbeiter entlanghangeln können, worauf man verweisen kann, aber vielleicht legt nicht so viel Körner da rein, zu sagen, jetzt habe ich Policies, jetzt bin ich gut aufgestellt, sondern das auch zu hinterfragen und eben auch mit anderen Methoden weiterzumachen und vielleicht so die notwendigen Ressourcen da reinzustecken, aber dann auch keine Luftsprünge zu machen, ist sicherlich etwas, da können wir alle ein Lied von singen.
Ja, bevor man sagt, liest dir das jetzt 4 Stunden durch, kann man vielleicht lieber sagen, komm 4 Stunden top motiviert zur nächsten Schulung. So, das ist ja, vielleicht besser.
Beispiel, ja,
besser,
ja, das ist mit Sicherheit besser, ja, und was halt auch noch damit irgendwie verbunden ist, ist das Thema Konsequenzmanagement. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt mir, keine Ahnung,
den USB-Stick reinstecke?
Genau. Ja, oder den USB-Stick reinstecke, ja. Was passiert denn? Ja, meistens ja irgendwie ist das dann eher schwer und dann irgendwie doch nicht so richtig, und da tun sich Unternehmen wahnsinnig schwer damit. Ja,
ja, kann ich mir vorstellen. Also das Papier, ist ewig und wert, aber ist nicht das, was eigentlich unter einer Kultur, so wie du oder wie ein Johannes das in ihren Unternehmen umsetzen wollen, vielleicht auch so aufgeschrieben ist, wie man das ja eigentlich möchte. Ne? Und das hat ja dann auch wieder Compliance-Gründe und Ähnliches. Von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das etwas ist, was vielleicht ja ausbaufähig in unseren ganzen Gedanken und Welten noch ist oder vielleicht auch gar nicht ausbaufähig ist und einfach koexistieren muss und man beschränkt sich ja auf die schönen Dinge.
Wahrscheinlich, ja. Also ja, um das Thema, glaube ich, auch rund zu machen, wie ihr sagt, ja, man braucht Policies, es muss irgendwo stehen. Aber das Verständnis, ja, die Motivation, das muss in die Werte rein von den Kollegen, ja. Das müssen Grundannahmen werden, um es mal so zu sagen. Ja, die müssen sagen, ja, ich möchte meine Company secure halten, ja, und deshalb agiere ich, wie ich agiere.
Peter, zum Ende unserer Folge haben wir immer einen kleinen Ausblick. Und den haben wir natürlich auch für dich mitgebracht. Und wir haben ja schon am Anfang über KI gesprochen. Vielleicht nicht so positiv, aber gerade weil wir gerade das Gefühl haben, natürlich auch, weil es jeder dran schreibt, aber dass das eine oder andere auch versucht wird, mit KI zu automatisieren, was es so an Awareness gibt, was Schulungen gibt, die mal rausgeschmissen werden, vielleicht auch Phishing-Maßnahmen, die gemacht werden, um danach auch ein automatisiertes Scoring zu haben und Ähnliches. Aber auch zum Beispiel KI, was in IT-Support-Prozesse ja auch immer mehr als Angriffsvektor vielleicht auch wächst, wie ein Voice-Cloning oder Deepfakes etc. Was siehst du so für Vor- und Nachteile vielleicht für die Cybersecurity und vielleicht auch im Speziellen für das Thema Awareness?
Also ich glaube, man muss sich ja auch bewusst sein, dass das KI-Thema jetzt nicht erst auch seit vorgestern da ist. Ja, in dem letzten BSI-Bericht stand, glaube ich, dass pro Tag 250.000 neue Malware-Varianten entwickelt werden oder bereitgestellt werden, sage ich jetzt mal. Ja, und da sitzt ja schon lange keiner mehr dran und codet irgendwas runter. Ja, von daher, da passiert unheimlich viel, ja, was natürlich auch eine massive Bedrohung ist, ja, die auch aus meiner Sicht immer größer wird. Ja, und das Gleiche gilt für die Awareness-Geschichten. Ja, also Phishing-E-Mails vor 2-3 Jahren waren die ja echt super einfach zu identifizieren. Ja, 20 Schreibfehler drin, immer der gleiche Wortlaut, ja, irgendwelche komischen Bilder, alles bunt und so weiter und so fort. Und heute ist es perfekt einfach. Ja, also Phishing-Mails, ja, Social-Engineering-Angriffe über WhatsApp, über irgendwelche anderen Messenger sind perfekt gemacht. Ja, Voice-Cloning, Video-Cloning. Deshalb, ich glaube, das KI-Thema ist sehr, sehr relevant. Ja, es wird sich noch weiterentwickeln, ja, aber die Verteidiger oder die Verteidiger-Tools, die entwickeln sich ja genauso. Und ich glaube, was für Unternehmen wichtiger ist, ja, die müssen ja nicht immer der stärkste Verteidiger sein. Also ein Unternehmen könnte Milliarden wahrscheinlich in Security investieren, ja, und hätte trotzdem noch irgendwo irgendwie ein Loch, ja, wo man vielleicht als Angreifer ansetzen könnte. Ich glaube, wichtiger ist es zu sein, für die Unternehmen nicht zu dem letzten Drittel zu gehören. Also Unternehmen, die das verpennen, die das verschlafen, Digitalisierung umzusetzen, ja, sich mit KI zu beschäftigen, in der IT-Abteilung, aber auch darüber hinaus, in den Support-Prozessen, wie du sagst, ja, die es verschlafen, ja, die zu lang brauchen, ja, die zu viele Bedenken haben, die werden über kurz oder lang halt die einfacheren Opfer sein für die Angreifer. Ja. Und das gilt es zu verhindern, aus meiner Sicht. Ja. Und dann bietet KI auch viel Potenzial, sehr viel wegzuautomatisieren, sehr viel einfacher und schneller zu machen.
Ja, für uns ist auch immer so der Gedanke hier, aus KI so ein bisschen das Buzzword rauszunehmen und zu gucken, was hat man denn vielleicht wirklich für Angriffsszenarien dahinter, ne, die dann vielleicht eher, womit man sich wieder beschäftigen muss, weil es ein Risiko vielleicht irgendwo ist und wo hat man vielleicht auch einfach gute Chancen, dadurch was Neues aufzubauen, ohne dass man jetzt sagt, man muss jetzt auf den KI-Zug maximal aufspringen, ne?
Ja.
Also, das ist es eigentlich. Ja, das ist unsere Folge. Also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Ich fand es ein mega spannendes Thema, mal den Fokus auf IT-Mitarbeiter zu setzen, weil ich glaube, das haben wir auch schon häufig genug erlebt, dass es mal irgendwo einen IT-Mitarbeiter getroffen habe, sowohl in so einem Casino-Beispiel als auch vielleicht auch mal ein bisschen regionaler. Es muss ja auch nicht immer der gezielte Angriff sein, sondern man munkelt, IT-Mitarbeiter kriegen ja auch so Mails und Ähnliches, ne? Also da darf ja auch was ankommen. Es muss nicht immer der gezielte Angriff von Lazarus auf ein riesen Casino sein, sondern es geht jedem was an, auch davon von klein bis groß. Und deswegen ist ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und von daher vielen, vielen Dank für deine Einblicke in sowohl in Forschung als auch in das Nähkästchen-Stil und für deine Zeit bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Hat mich gefreut.
Sehr schön. Danke dir. Die letzten Worte geben wir hier immer Marcel, weil sonst kriegen wir Ärger.
Ich habe ja noch nicht genug geredet. Du hast ja angekündigt, dass ich diese Folge mal wieder ein bisschen mehr sprechen darf, weil du ja noch im Urlaubsfeeling bist. Du fährst gerade erst noch so ein bisschen hoch.
Ne? Gerade Füße im Pool.
Ja, genau. Du gehst jetzt erstmal dein Postfach durch, guckst, was Phishing, was kein Phishing gewesen. Ne? reagierst jetzt erstmal noch ganz gelassen auf die Forderungen, die da alle so kommen. Nein, also wir haben viel über Awareness gesprochen, wir werden auch noch viel über Awareness sprechen. Da bin ich ganz fester Überzeugung, weil das natürlich auch ein Themenbereich ist, der sich immer wieder wandelt und, glaube ich, auch sehr schnelllebig aktuell ist. Wir haben uns ja eben auch dieses Thema Voice Cloning, Deepfakes, du hast kurz angesprochen, gewidmet. Und ich habe in den letzten 4 Wochen auch mal spaßeshalber mit diesen ganzen Online-Plattformen rumgespielt. Und das ist erschreckend, wie schnell du da sehr, sehr gute Deepfakes erstellen kannst. Also binnen 15 Minuten mit einem kleinen Ausschnitt von 30 Sekunden Video und 30 Sekunden Ton kannst du eine ganze Stimme klonen und kannst sie danach halt auch wirklich auf sehr perfekte Art und Weise in einem Full-HD-Video über die Person legen. du weißt nicht mehr, was ist echt, was ist nicht echt. Es gibt ganz viele Fakes, die heute vielleicht eher so in diesem Kontext Social Media unterwegs sind. Ich erinnere mich da an Christian Sievers, wie er dauernd irgendwelche Krypto-Trading-Plattformen bewirbt, weil irgendjemand seine Stimme dafür verwendet. Und das sind auch Dinge, die werden uns kurz oder lang, weil das ist so ein bisschen wie so ein Proof of Concept, ne? Aktuell geht's noch an den Endconsumer, aber das wird irgendwann immer ausgereifter. Und die Technik steht halt den Angreifern auch zur Verfügung. Deswegen muss man halt immer ganz gezielt dahinschauen. Und ich glaube, auch ganz viele IT-Mitarbeiter werden von sich immer sagen, ja, Schulungen, komm, ich kenne das, ne? Ich bin doch nicht blöd, ich klicke doch nicht auf Phishing, ne? Geht uns genauso und ich würde mich da auch nicht ausnehmen, dass ich nicht sagen würde, das ist wie beim Autofahren auch, jeder sagt, ich bin der beste Autofahrer, der Rest fährt scheiße. Und das ist genau in diesem Schulungsthema auch. Und ich glaube, wir müssen einfach open-minded sein. Wir müssen uns immer in diesen Kontext meines Arbeitsplatzes, meines Unternehmens, der Mission dahinter, den Werten, die ich auch verfolge, irgendwo dahinter stellen und auch sagen, ich nehme mir die Zeit, ich guck mir das an, das ist für mich relevant, aber es muss auf der anderen Seite eben auch gut gemacht sein, ne? Und das ist ja das, was Peter auch gesagt hat, man muss die Leute mit einbeziehen. Ja. Es kann nicht ein, ja, aus der Dose herausgepresstes Schulungskonzept sein, was für alle gleich ist, weil dann verlieren die Mitarbeiter das Interesse, dann ist es wenig spezialisiert und ich glaube, dafür werden wir einstehen, dafür ist Peter unterwegs in der Forschung und natürlich auch in seinem Unternehmen, um die Dinge auch mal in die Praxis zu überführen. Und ich glaube, da werden wir auch in den nächsten 250 Folgen, die wir ja vertraglich schon vereinbart haben,
ja, haben Spotify unterschrieben.
Werden wir, ja, und RTL Plus können wir jetzt auch. Von daher werden wir sicherlich auch da noch mal so ungefähr 30 Mal drüber sprechen.
Und auf dem Kongress, Deutscher IT-Sicherheitskongress Ende September. Haben wir, glaube ich, auch eine Keynote zum Thema auch Deepfakes und Voice-Cloning, was du gerade nochmal gesagt
hast.
Wie
im letzten Jahr ja Mark T. Hoffman ja auch schon mitgebracht hat mit Joe Biden, der ja unseren Kongress eingeläutet hat. Ja, ne?
Also von da.
Da erinnert er sich heute nicht mehr dran, aber das hat andere Gründe. Von daher, es wird ein spannendes Thema bleiben. Wir müssen mal gucken, ob es genug Experten da draußen gibt und Expertinnen. Ansonsten natürlich der Appell, wenn ihr ein geiles Thema sucht, ne, genauso wie Peter, der gesagt hat, ja, es gibt so viele Themen in der IT-Sicherheit und ich spezialisiere mich jetzt mal auf dieses Thema, weil 3 von 4 Angriffen könnten verhindert werden. Ja, schließt ihm euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ich glaube, das ist etwas, da kann man heute viel weiterentwickeln, viel voranbringen und sich ein Netzwerk aufbauen. Und das waren jetzt quasi meine Abschlussworte dazu. War mal wieder länger als geplant. Danke, Peter, dass du dabei gewesen bist in unserer 86. Folge. Wir nähern uns der 100. Es bleibt spannend und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut!
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.